Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Das Thema, um das es heute geht, ist ein Thema, was mich über viele, viele Jahre hinweg beschäftigt hat. Es ist ein Thema, welches mich ums Haar meinen eigenen Glauben gekostet hätte. Ich war mal fast so weit, dass ich meinen Glauben in den Müll geworfen hätte, wegen diesen Dingen, über die ich heute hier rede. Ich habe nicht vor, irgendetwas zu verstecken. Ich habe nicht vor, sie zu schonen, sondern ich werde die Dinge so sagen, wie ich persönlich denke, dass sie sind. Ein paar Bilder wird es dabei haben, da werde ich Sie vorher warnen, da schauen Sie weg, wenn Sie schwache Nerven haben. Aber so ist die Welt. Und ich halte nichts mehr davon, wie ich das früher gedacht habe. Ich halte nichts mehr davon, ungelöste Fragen und Probleme, auch wenn sie existenziell werden, einfach unter den Tisch zu kehren. Das mache ich nicht mehr. Wie ich auch heute nicht machen. Biologische Grausamkeiten, wie man sie verstehen kann, Alexander, das war eine Titelformulierung gewesen, die habe ich übernommen und muss aber dazu sagen, einschränkend sagen, kann man sie überhaupt verstehen? Das ist eine Frage. Man könnte auch den Titel so formulieren, kann die Natur böse sein? Ist der Schöpfer gut? Also es geht ins Zentrum der Theodizee-Frage hinein. Angesichts der Welt, in der wir leben, ist der Schöpfer gut, ist Gott gut. Ich habe 4 Teile in meinem Vortrag. Ich werde zuerst kurz darüber sprechen, können Tiere überhaupt leiden? Das ist etwas, was gar nicht so ohne weiteres klar ist. Ich werde einiges sagen über Leiden von Tieren in der Natur und werde Ihnen dann Beispiele bringen für grausame, in Anführungszeichen, todbringende und komplexe biologische Konstruktionen, die wir als Biologen, ja, die wir studieren. Ich selber habe solche Strukturen mit meinen Mitarbeitern in meinem Lehrstuhl studiert, viele Jahrzehnte lang. Und dann 4. Biologie und Theodizee. Also Theodizee ist Gott angesichts der Übel in der Welt gut? Welche Antwortversuche gibt es? Und ich sage Ihnen das gleich zu Anfang, ich habe auch nicht mehr als Antwortversuche. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Auch wenn ich keine Antworten auf diese Fragen habe, die mich intellektuell wirklich befriedigen würden, bin ich dennoch Christ. Glaube ich dennoch an Christus, an Jesus, den Auferstandenen, der mein persönlicher Herr und Erlöser ist. Tiere können Schmerzen empfinden. Das ist eine Sache, die ist klar. Und wir haben gestern dieses Slide gesehen, das habe ich von Peter Imming geklaut sozusagen. Im Vorfeld hat er noch seinen Vortrag geschickt. Und das, was hier für Menschen gezeigt ist, das ist auch das, was für Tiere gilt. Mensch und Tier sind sehr ähnlich. Darüber werden wir heute auch noch sprechen. Tiere können jedenfalls Schmerzen empfinden. Die sind so physiologisch, anatomisch ausgestattet, jedenfalls die höheren Tiere, also Säugetiere auf jeden Fall, Wirbeltiere. Da ist das so, bis in molekulare Details hinein. Also Schmerzempfindung, ja, es gibt's da auch. Frage ist, können Tiere leiden? Schmerz und Leid können ja zwei unterschiedliche Dinge sein. Können sie Schmerzen empfinden? Also merken sie das, wenn man denen hier so einen Haken, dem Fisch einen Haken, unter das Rückgrat reinsetzt. Das war ein Angelurlaub, den ich mal mit Freunden gemacht habe. Dann hatten wir an einem Tag einen Guide. Und der Guide wollte unbedingt demonstrieren, dass man im Ebersee Zander angeln kann. Und dann hat er dann eben mit Lebendködern gearbeitet. Darf man uns nicht, aber in Spanien darf man das. Und ich habe meinen Augen nicht getraut. Das gibt's doch nicht, was der da macht. Das ist doch reinste Tierquälerei, was der da macht. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Wie geht's dem Fisch? Leidet der Fisch? Was ist überhaupt Leid? Schon da, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Der große Duden sagt, menschliche Grunderfahrung der Unterbrechung des glücklich friedvollen Lebensverlaufs ist Leid. Eine menschliche Grunderfahrung auf jeden Fall. Negatives Gefühl, Schmerz, depressive Verstimmungen, Traumatisierung, Verlust, Trauer, Angst. Wir haben gestern eine ganze Menge darüber gehört, Einsamkeit, Verzweiflung. Ich würde mal sagen, wenn man Schmerzen, und wenn wir jetzt auf Schmerzen uns beschränken, nicht ausweichen kann, und wenn sie eine gewisse Intensitätsschwelle übersteigen, dann werden sie als Leiden oder vielleicht sogar als schweres Leiden wahrgenommen. Das ist so. Voraussetzung für Leiden, so habe ich mal als philosophischer Laie mir zusammengereimt, es sind Emotionen und vermutlich auch Bewusstsein. Das alles im Hintergrund vor Tieren. Haben Tiere Emotionen? Was weiß nicht, wie sie dazu stehen, ob sie ein Haustier haben. Wenn sie ein Haustier haben, werden sie es ganz anders beantworten, als wenn sie vielleicht kein Haustier haben. Ja, Tiere. Ich bin überzeugt, dass Tiere Emotionen haben. Trauer zum Beispiel. Das ist ein Gorilla-Weibchen. Das Baby ist gestorben. Und jetzt trägt dieses Gorilla-Weibchen das Baby über Monate, 2 Monate lang auf dem Rücken. Sie sehen, es ist schon mumifiziert. Da gibt es einen Grund für das Verhalten. Gibt es einen Grund. Ist Emotion? Ist es Trauer? Oder ich denke, bei Elefanten haben wir das beobachtet, wenn da ein Familienmitglied stirbt, hier ist ein Kalb gestorben, dann kommen die Elefanten zu der Leiche des Kalbs über Monate hinweg, vielleicht bis zu einem Jahr. Ich gelesen, kommen die Elefanten immer wieder dahin. Und danach ist es nur noch ein Skelett. Warum tun die das? Wir würden sagen, trauern sie? Oder wenn jemand einen Hund zu Hause hat und wenn dann Artgenosse stirbt, wenn es mehrere Hunde gewesen sind oder auch wenn das Herrchen oder das Frauchen stirbt, was macht der Hund denn? Was passiert damit? Lethargie beobachtet man, Fressunlust, verringerter Spieltrieb, ängstliches Verhalten. Es war eine Studie vor 2 Jahren in Nature Scientific Reports erschienen ist, wo man das zusammengestellt hat. Trauern die Tiere, leiden die Tiere darunter, dass da jetzt eine Bezugsperson weg ist. Haben Tiere Emotionen? Ich will Ihnen dazu auch einen Film zeigen, der das sehr deutlich macht. Das ist nicht nur Trauer, sondern andere Arten von Emotionen. Das ist ein Cappuccino-Affe, der wird häufig als Versuchsobjekt auch in Verhaltensstudien verwendet. Und ich zeige Ihnen eine Studie, die Versuchsleiterin, das ist die Sarah Osnam. Die hat mit 2 Cappuccino-Affen-Weibchen gearbeitet und diese Weibchen, die mussten eine Aufgabe erfüllen. Sie mussten der Versuchsleiterin einen Stein geben und im Austausch dafür haben sie was zu essen bekommen. Also eine Gurke, der eine, oder Trauben, der andere. Und jetzt zeige ich Ihnen den Film, was dann passiert. Monkeys get honeycomb payment. Trauben sind natürlich viel besser wie Gurke. So, jetzt gucken wir mal. Tun wir das mal gerade noch von vorne machen, bis wir den Ton haben.
Test the wall now. Against the wall. You need to give it to us. And she gets to come over again.
Haben Tiere Emotionen?
So, this is
basically. Ja. Also, Franz Wahl, der ist dieses Jahr gestorben, der nannte das Wall Street Protest Experiment. Haben Tiere Emotionen? Ich denke, die Beobachtungen legen es nahe. Sagen wir es mal so. Ich komme auf das Problem gleich noch zu sprechen. Und da könnte ich Ihnen ganz viele Filme jetzt zeigen, ganz viele Beispiele zeigen, nicht nur bei Affen, auch bei anderen. Haben Tiere Bewusstsein? Haben sie Selbstbewusstsein? Das ist ein Spiegeltest, den man mit manchen Tieren, oder vielen Tieren gemacht hat. Und der funktioniert so, dass man dem Tier an der Stelle, wo es das nicht sehen kann, ein Farbfleck zum Beispiel aufmalt. Und dann kriegt man dem Tier einen Spiegel und dann sieht man, was passiert und merkt das Tier, das sieht im Spiegel, sieht es den Farbfleck, merkt das Tier, dass der Farbfleck am Tier ist oder nicht. Und viele Tiere merken das. Man hat daraus geschlossen, die haben nicht nur Bewusstsein. Es wird selten bestritten, dass Tiere Bewusstsein haben, höhere Tiere, sondern manche Ethologen nehmen sogar Selbstbewusstsein für Tiere an. Und da könnte man jetzt ganz, ganz lange drüber reden, bis viele Experimente und Beobachtungen. Aber im Grunde genommen bleibt das Problem, was Thomas Nagel formuliert hat in seinem berühmten Aufsatz mit der Überschrift, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Wie ist es, wie fühlt es sich an, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Und die Wahrheit ist, dass wir das nicht wissen und dass wir das niemals wissen werden. Nie. Das ist eine grundsätzliche Begrenzung von Wissenschaft, von dem, was wir wissen können, auch über Wissenschaft hinaus. Nein, wir werden nicht wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Ich weiß ja nicht, aber auch nicht, was in Ihrem Kopf vor sich geht. Keine Ahnung. Ich kann das schließen aus äußeren Verhaltensweisen, aber ich weiß nie, was wirklich in Ihrem Kopf vorgeht. Und ich werde das auch nicht wissen. Ich bin ja froh, wenn ich einigermaßen weiß, was in meinem Kopf vorgeht. Also, das ist eine grundsätzliche Erkenntnisgrenze, aber trotzdem glaube ich, wir können eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Das ist der abduktive Schluss, die überraschende Tatsache C, wie zum Beispiel das mit den Affen, die wir gerade gesehen haben, wird beobachtet. Aber wenn A wahr wäre, würde C eine Selbstverständlichkeit sein. Folglich besteht Grund zur Annahme, dass A wahr ist. Und A wäre die Aussage, Tiere haben Selbstbewusstsein oder Bewusstsein und Gefühle. If it looks like a duck, swims like a duck, it talks like a duck, it probably is a duck. Und auf der Ebene würde ich sagen, ja klar, Tiere haben Schmerzempfinden, Tiere haben Bewusstsein und Tiere können auch leiden. Es gibt auch ein paar biblische Aspekte dazu, die will ich nur ganz schnell Ihnen vorstellen, über den Unterschied zwischen Tieren und zwischen anderen Geschöpfen, wie zum Beispiel Pflanzen oder der nicht belebten Schöpfung und die Beziehung zwischen Tieren und Menschen. Gott segnet Tiere und Menschen, aber nicht die Pflanzen. Mensch und Tier wird pflanzliche Nahrung zugewiesen. Ganz am Anfang lesen wir das in Schöpfungsbericht, im Paradies, Genesis 1. Der Gerechte, so heißt es, erbarmt sich seines Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist unbarmherzig. Für mich sagt auch dieser Satz eine Menge aus. Die Stadt Ninive, die wird nicht nur wegen der Menschen verschont, sondern ganz ausdrücklich auch wegen der vielen Tiere, die in dieser Stadt leben. Und wir lesen eine Schau weit in die Zukunft hinein, wo Jesaja sagt, ein Säugling wird vor der Höhle der Natter spielen, Wolf und Schaf leben mit Frieden, der Löwe wird zum Weidetier. Und wir lesen in Römer 8, 18 bis 22, die Erlösung durch Christus geschieht auch für die unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit seufzenden Kreatur. Das ist interessante, berührt mich immer wieder. Die Kreatur seufzt unter der Vergänglichkeit und wartet sehnsüchtig auf die Offenbarung der Kinder Gottes, wartet sehnsüchtig auf ihre Erlösung. Also ich denke, die Bibel sagt da auch eine eindeutige Sprache. Und wir setzen das hier auch um, mindestens in unserer westlichen Welt hier im deutschen Tierschutzgesetz, Paragraph 1. Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Und das ist natürlich ein Thema bei Tierexperimenten, über die ich heute jetzt nicht reden will. Das ist ein ganz eigener Vortrag. Ich habe auch selber welche gemacht. Und es ist eine Frage, was die Tierproduktion anbelangt. Klar, das wissen wir alle, ja. Wenn Sie nicht Vegetarierin oder Vegetarier sind, ja, dann gehört es eben dazu. Und Tiere müssen geschlachtet werden. Und wie sie geschlachtet werden, ist auch so eine Sache. Als ich noch unterrichtet habe, ich hatte eine Vorlesung Lebensmittel, Mikrobiologie, da habe ich meine Studierenden, als das noch möglich war, da habe ich die immer an einem Tag mit in den Schlachthof genommen. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst sehen, was da passiert. Die können sich kaum vorstellen, was das für Wirkungen auf die jungen Leute hatte. Also da passiert ganz vieles, was ich für schwierig halte. Aber nicht alles ist so, das ist auch so ein Beispiel, Hat jemand gesagt, also wenn man diese Kühe da in so ein Melkkarussell mit Melkrobotern reintut, das ist ja was ganz Furchtbares, Tierquälerei. Die sind nicht immer so einfach. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat diese Melkroboter entwickelt. Das war ein Agraringenieur. Und ich war damit beteiligt, weil wir haben uns um die Hygiene gekümmert, und Bakterien, die da drinnen wachsen. Ich habe erzählt, das war gar nicht so einfach. Die haben den Melkroboter nicht all bestellt. Und dann haben sie festgestellt, die Kühe sind die ganze Zeit an den Melkroboter gekommen. Das muss also wahnsinnig angenehm gewesen sein, sich melken zu lassen. Und das hat natürlich keinen Zweck, weil dann geht das Auto ja kaputt, wenn gemolken wird. Und wenn dann musste sie einen Mechanismus einbauen, der die Kühe erkennt. Und die Kuh durfte nur alle 8 Stunden in den Melkberg. Also nicht alles, was so aussieht, als ob es schlimm wäre fürs Tier, ist es. Also auch das ist eine andere Geschichte. Wie ist es mit Leiden in der Natur? Leiden Tiere in der Natur? Ein paar Beispiele. Da führen Tiere haben Krankheiten, das sehen wir auch. Das ist jetzt ein Krebs von einer Hündin, Tumorerkrankung im Endstadium. Und das ist biologisch gesehen, ist das gleiche, wie Menschen einen Krebs bekommen. Und wir hatten früher einen Hund gehabt und der ist auch gestorben. Das war auch ein Krebs gewesen. Man konnte sehen, also ich sag mal einfach, man konnte sehen, dass es für das Tier schlimm war. Susi, wie sie. Wir haben sie Susi genannt. Gekauft haben wir sie als Linda von der Burgwitz. Aber man konnte das sehen. Also da können viele Geschichten erzählen. Ja, wie ist es in der Natur? Das ist jetzt eine Altweltschraubenwurmfliege. Die legt ihre Eier in Wunden ab und dann entwickeln sich die Larven in den Wunden. Und das ist das, was Sie hier sehen, die Wunde am Oberschenkel einer Katze oder eine Miasis, massive Miasis bei einem Hund. Und die können sich je nach Spezies auch wirklich in die Tiere hineinfressen. Und es kann auch tödlich enden, wenn dann Organe befallen werden. Also das ist eine ganz üble Geschichte. Und was Sie natürlich alle kennen aus Filmen und so weiter, das sind Raubtiere. Hier Schlangen, eine burmesische Python, die gerade ein großes Säugetier verschlingt. Ja, oder ich zeige Ihnen einen Film an, dass Sie kennen ja solche Sachen nicht so.
There were a lot of big chunks missing there. There was a tail.
Also, okay.
There were two whales being hit by tails of the whales and thrashing as it was moving.
Also, sehr gerne
And then there was another one in its place.
Weil er wird ihn bald aufgefressen von Killerwalen, von Orcas.
Seriously dominant apex predators. Swing around out
also, wie viele Stunden der Todeskampf gedauert hat, kann ich jetzt nicht sagen. Und dann Kommentar dazu. Von
It was an incredible moment to witness. It was gruesome, but you know, it is nature. It's terrible to watch sometimes. But just the way everything interacted together, it was fascinating.
ja, es ist schrecklich anzusehen. Solche Dinge sind grausam und auch Biologen sehen das. Empfinden das, dass da was abgeht, was einfach schrecklich ist. Auch wenn das, well, it's nature, sagt man, but es ist schrecklich, es ist grausam. Wir merken das. Das ist nicht auf einer intellektuellen Ebene. Ich glaube, es geht auch darüber hinaus, dass unsere Spiegelneuronen uns sozusagen hineinversetzen in das Leiden von anderen. Ich glaube, es geht darüber hinaus. So ist die Natur tatsächlich. Nee, später. Nun, wir alle wissen, Tiere müssen teilweise töten, um leben zu können. Das ist einfach so. Und wenn sie nicht Vegetarier sind, dann essen sie heute Nachmittag vielleicht auch ein Stück Fleisch, ja, zum Mittagessen. Wir könnten anders, aber viele Tiere können es nicht töten müssen, um leben zu können. Meine Frau ist auch Biologin, die weiß das auch. Und wir hatten mal die Katze ist uns zugelaufen, die Mimi, in erbärmlichen Zustand, und war hat sie gefüttert und dann hat sie beschlossen, bei uns zu wohnen, die Katze, und eines Tages guckt man aus dem Fenster, sieht unten im Hof, die Katze hat eine Maus gefangen. Naja, es ist, was Katzen tun. Was tut meine Frau? Sie rast aus dem Haus wie eine Furie. Hört auf die Katze zu, schreit das Tier wie wild an und nimmt ihr die Maus weg. mit dem Ergebnis, dass meine Frau von der Maus gebissen wurde. Katzen jagen nicht mal Mäuse. Und was ich daran sehen kann, ist, da ist etwas in uns. Es sagt, es ist nicht in Ordnung. Da passt was nicht. Ganz tief drin. Aber heutige Ökosysteme gehen nun mal nicht anders. Ich kann mir kein Ökosystem vorstellen in der heutigen Natur, was ohne dieses Fressen und Gefressenwerden funktioniert. Jedenfalls nicht so ganz einfach. Aber das ist nur das eine, das was ich schwieriger finde als dieses. Noch, das finde ich schon schwierig, aber was ich noch schwieriger finde als dieses, es sind Beispiele für grausame und todbringende, komplexe biologische Konstruktionen. Und ich will Ihnen ein paar Beispiele davon zeigen. Es gibt eine anatomische Komplexität, es gibt eine molekulare Komplexität. Ich bin mehr auf der molekularbiologischen Ebene unterwegs, aber auch anatomische Komplexität hat es in sich, wenn man sich mal überlegt, was braucht eine Giftschlange, Klapperschlange zum Beispiel, oder auch eine Python, was brauchen die an anatomischer Ausstattung, um ein Opfer zu töten durch ein Gift? Was ist das überhaupt? Was sind überhaupt diese Gifte, ja, diese Toxine, die im Schlangengift drin sind? Es ist sagenhaft, wie die konstruiert sind, wenn man da in die Strukturen reingeht. Es ist eine Komplexität und eine Genialität, sagt man überhaupt. Aber auch die anatomische Komplexität. Wie muss so eine Schlange konstruiert sein, dass sie den Kiefer ausrenken kann, dass sie ein Mehrfaches in ihrem Gewicht verschlingen kann und verdauen kann? Die ganzen Konstruktionen der Giftzähne und so weiter. Ist fantastisch. Ist einfach nur fantastisch, bewundernswert, wie das konstruiert ist. Ich denke an parasitoide Wespen. Ich zeige das Beispiel, weil nachher auf Charles Darwin zu sprechen kommen. Diese Parasitoiden, also Parasiten, die legen ihre Eier in Schmetterlingsraupen rein. Dafür haben sie so einen Legestachel, sehen Sie hier angezeigt. Und wenn Sie eine Raupe sehen, dann überfallen Sie sozusagen die Raupe. Und da sieht man jetzt so eine Wespe. Und Sie sehen gleich, sie überfällt die Raupe. Und dann, ich zeige den Film nicht ganz, aus Zeitgründen auch. Und dann legt die Wespe mit ihrem Legestachel, sticht sie die Raupe rein und legt, dann ist es, sehen wir, sticht sie zu. Und dann legt sie ein Ei oder mehrere Eier in die Raupe hinein. Und was dann passiert ist, dass die Eier sich entwickeln in der Raupe. Das ist hier ein fantastischer Film. Sieht man das Innere der Raupe?
Each is the size of a grain of rice. But together, they account for over a third of the caterpillar's weight. The larvae have not yet finished growing and need to keep their host alive. So although they feast on the caterpillar's blood, they have been careful then.
Sehen Sie, wie die rauskommen.
As the larvae break through, there is nothing it can do.
So, also jetzt kommen dann die Raupen raus, die Larven raus. Die Larven haben die Raupe am Leben gelassen. Die wissen in Anführungszeichen genau, was sie fressen dürfen von der Raupe und was nicht. Denn die Raupe soll am Leben bleiben. Das ist einprogrammiert. Und was dann passiert ist, dass wenn sich die Larven aus der Wirtsraupe rausgefressen haben, dann verbleiben zwei oder drei von den Larven der Wespe in der Raupe drin. Und diese Larven übernehmen auf eine unbekannte Art und Weise die Kontrolle über das Verhalten der Raupe. Die anderen Larven setzen sich irgendwo auf einer Pflanze fest und die Raupe, die in der Larve drin sind, steuern diese zu den Kokons. Und dann verteidigt die Raupe die Kokons gegen Angriffe, zum Beispiel von Wanzen. Und das sehen Sie hier in diesem Bild.
Here you can see a caterpillar protecting the wasp cocoons. It thrashes around and violently pushes the beetle away when it tries to approach them. A team of Dutch and Brazilian researchers found.
Soweit. Also dann wird die Raupe gezwungen, durch die verbleibenden Larven, die anderen Larven, also ihre Feinde letztendlich zu schützen. Und wenn die sich dann verpuppt haben, dann stirbt die Raupe ab. viele andere Beispiele. Ich meine, Sie kennen alle den SARS-CoV. Ich gucke gerade so auf die Uhr. Ich will da jetzt nicht so viel dazu sagen. Der SARS-Virus, wie alle anderen Viren auch, sind genial. Ich sage es Ihnen, ist genial. Wie die ausgestattet sind, dass sie einen Menschen oder Tiere zu Boden bringen können, das ja, ist unglaublich. Das ist wirklich so unglaublich. Und wir haben den Virus bis heute noch nicht ganz verstanden, alles von dem Virus, ist das. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Bakterielle Krankheitserreger, das ist das, worüber ich 35 Jahre gearbeitet habe, geforscht habe mit meinen Mitarbeitern. Eins unserer Forschungsobjekte war der EHEC, der enterohämorrhagische Escherichia coli. Und 10% der befallenen Menschen sterben, der wird durch Lebensmittel übertragen. Das war für uns der Anknüpfungspunkt. Und wie bringt er einen Menschen zu Tode? Man sieht hier, dass ein EHEC-Bakterium sich, wenn wir es aufnehmen im Lebensmittel, sich an Darmepithelzellen nähert, die Mikrovilli degradiert. Das sind ganz kleine Ausstülpungen auf der Darmoberfläche. Die verschwinden dann durch Toxine von dem EHEC-Bakterium. Und jetzt kontaktiert das Bakterium die Zytoplasma-Membran von Wirt. Der Wirt könnte Mensch sein, es könnte Tiere sein, es ist unterschiedlich. Und das funktioniert es nicht und das auch nicht mehr super. Also hier sieht man es, dass die dann eine Spritze ausfährt, das Bakterium fährt eine Spritze aus und injiziert Giftmoleküle, Toxine in das Innere der Wirtszelle. Und diese Toxine reprogrammieren die Wirtszelle, dass die Wirtszelle ihr Verhalten ändert und letzten Endes sich der Kontrolle des Bakteriums unterwirft. Also es ist ein unglaublich komplexer Prozess. Und die molekulare Spritze, die sehen Sie hier in der Schemazeichnung, besteht aus Dutzenden von einzelnen Proteinen. Also dieses System kann sich auch kein Ingenieur ausdenken. Das ist wirklich erstaunlich. Erstaunlich, ich würde sagen, konstruiert. Oder ich nehme noch ein letztes Beispiel. Das ist die nekrotisierende Faszitis. Wird durch Streptokokken ausgelöst. Wenn die in Wunden kommen, dann können die sich unter bestimmten Umständen unkontrolliert vermehren. Und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Bilder von Menschen. Bei Tieren haben wir das auch. Ich habe die Bilder von Menschen. Was passiert dann, wenn ein Mensch so eine Infektion hat? Das ist jetzt das initiale, also das anfängliche Stadium von einer nekrotisierenden Streptokokkeninfektion. Das ist ein Bein eines Menschen. Und jetzt zeige ich Ihnen Bilder, wenn Sie schwache Nerven haben, dann schauen Sie weg. Wie sieht dann das Endstadium aus? Das ist ein Arm von einem befallenen Patienten oder das ist eine Schulter von einem befallenen Patienten. Also die Menschen werden aufgefressen von Bakterien. Ein Betroffener, oder eine, ich glaube, Familienangehörige von Betroffener hat Buch dazu geschrieben, ist dann gestorben und der Titel war The Disease from Hell, Krankheit aus der Hölle, das genannt. Und wenn man das molekularbiologisch anschaut, das sind alles Slides aus meiner Vorlesung. Manche Studenten haben sich beschwert, dass ich ihnen sowas zeige. Bitte beschwert, das wollen sie nicht sehen. Tja. Das sind Pathogenitätsfaktoren, das ist das Netz, was das Netz an krankheitserregenden Faktoren, die dieser Organismus braucht, um so eine Krankheit zu erzeugen, das ist überwältigend. Das ist überwältigend. Wie das entstanden ist, das wissen wir nicht. Wir untersuchen einfach das Wie. Und das ist das, was auch als Malum Physicum bezeichnet wird. Neben anderen Dingen, die Übel, die physischen Übel, also nicht die Übel, die behandelt kommt, physische Übel, da führen auch Katastrophen und Erdbeben und so weiter dazu. Aber in dem Fall das Schwierigste, glaube ich, Malum Physicum, das sind die designed aussehenden Strukturen, die solche, ja, die Leiden und Folter und so weiter hervorbringen. Und im 20. Jahrhundert waren es 1.700 Millionen Menschen, die an Infektionskrankheiten gestorben sind. Kann sich das vorstellen? 1.700 Millionen. Und dann gibt's das. Und natürlich, wir haben es ja auch von Tieren. Und Potenzen häufiger. Der Mensch ist ja nur ein, die Biologen würden sagen, ist ja nur ein Säugetier von ganz, ganz vielen. Aber das, was ich sage, das gilt ja für alle. Säugetiere, die sie leiden werden, für alle Manu Morale, also das, was das Übel, was durch menschliches Handeln zustande kommt, das ist zum Beispiel die Toten durch Kriege im 20. Jahrhundert einfach gegenübergestellt. Da haben wir insgesamt 96 Millionen. Das ist furchtbar. Ja. Unvorstellbar. Auch die Infektionskrankheiten, die waren bei 1700 Millionen. Und das wirft ganz unweigerlich die Frage auf, wenn man glaubt, dass die Welt durch Schöpfung entstanden ist. Man wirft diese Frage jetzt nach dem Schöpfer auf, nach der Natur des Schöpfers. Und wie stehen wir dazu? Wie erklären wir das zu? So biologische Grausamkeiten. Die Frage, ist der Schöpfer gut? Ich fasse an der Stelle mal zusammen. Solche anatomischen und biomolekularen Tötungsmaschinen und tödliche Verhaltensweisen sind ultrakomplex ausgefeilt, sind zielgerichtet, sind teleologisch. Also da steckt ein Ziel, da steckt ein Zweck dahinter. Und ich erinnere mich, wenn ich vor Studenten gestanden bin und habe dann zum Beispiel in die Heckatlehre oder Nekrotisieren statt gucken, dann habe ich denen erklärt, wie die das machen. Dann habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich vor meinem Stuhl gestanden bin und dass ich sozusagen begeistert war über die Mechanismen, die dem zugrunde liegen. Begeistert über die Genialität, die dem zugrunde liegt. Und dann habe ich manchmal gedacht, da gehen Menschen elend zugrunde. Und ich konnte gar nicht, also wie der Biologe mit den Orcas und dem Blauwal gesagt hat, es ist furchtbar, es ist schrecklich anzusehen. Es ist faszinierend, trotzdem, wie das funktioniert. Ja, das ist so. Und die evolutionäre Entstehung der zugrunde liegenden biologischen Information ist unverstanden. Ich würde sagen, sie ist komplett unverstanden. Das ist alles, was ich als Naturwissenschaftler dazu sagen kann. Und wer sich ein bisschen auskennt mit der Debatte Schöpfung, Evolution, Intelligent Design ist, der weiß, dass Zweckmäßigkeit und Zielgerichtetheit und Genialität, das sind Paradebeispiele für Design. So das Argument für die Existenz eines Schöpfers benutzt. Und ich kann sehen, warum. Aber das gilt halt auch für solche biologischen Tötungsmechanismen. Das wird dann eher weniger gesagt. Die Frage für einen Biologen und für alle, die sich so mit Natur beschäftigen, die bleibt einfach, woher kommt diese widerliche, und ich werte jetzt bewusst, diese widerliche Monstrosität und bewundernswerte Genialität von Folter, Vergewaltigung, Leiden und Vernichtung in der Welt der Lebewesen. Können wir das irgendwie verstehen? Verstehen, das war der Titel, der mir vorgegeben wurde, wie man sie verstehen kann, wann haben wir einen Sachverhalt verstanden? Nun ja, wir brauchen die Antwort auf die Wie-Frage. Da sind wir relativ weit. Wir wissen, wie diese Mechanismen funktionieren. Wir brauchen zum echten Verständnis auch die Antwort auf die Woher-Frage. Woher kommen diese Dinge? Und letztlich brauchen wir auch die Antwort auf die Warum-Frage, mit der will ich mich nicht beschäftigen heute. Aber ich will ein paar Dinge sagen zu dem Woher. Was kann man dazu denken? Und ich beschränke mich nicht nur auf die christliche Denkweise. Es gibt dieses Problem, wird ja von allen Biologen und Menschen erkannt. Nur die Bibel nennt es jetzt böse und sie nennt es das Seufzen der Kreatur. Woher kommt es? Was denken die Leute dazu? Und ich habe versucht, das ein bisschen zu schematisieren. Welche Ursprungshypothesen gibt es denn, woher sowas kommt? Und natürlich fange ich da an mit einer naturalistischen Evolutionstheorie, also Evolution nur auf materielle Grundlage, ohne Gott. Dann gibt es die theistische Evolution, ja, Evolution, aber das hat irgendwas auch mit Schöpfung zu tun. Dann haben wir das Intelligent Design, dann haben wir den jungen Erdekreationismus und den alten Erdekreationismus. Und die alle haben ihre Antworten, ihre Antwortversuche auf diese Fragen, die will ich Ihnen kurz skizzieren, eine komplizierte Folie, ich baue die auf, aber Sie können die Folien und Slides auch werben für Ihren eigenen persönlichen Gebrauch, wenn Sie das gerne haben. Also die erste Frage ist, woher kommen überhaupt komplexe biologische Strukturen? Und die zweite Frage ist, woher kommt das biologisch Böse? Und ich habe es wieder gewertet, ich nenne das Böse. Das muss man nicht machen, aber ich nenne das so. Evolutionsbiologen, meine Kollegen, die würden es nicht so machen, die würden sagen, na ja, also durch Zufall und Notwendigkeit ist alles entstanden. Da gab es ein Potenzial von Elementarteilchen und dann gab es Evolutionsprozesse, aber nach Klassenrösch ohne Richtung und ohne Ziel. Und das, was wir böse nennen, all diese Strukturen, das ist halt eine evolutionäre Selbstorganisation. Da gibt es Naturgesetze, da gibt es Randbedingungen, Zufall und Notwendigkeit. Und so sind diese Dinge halt mal entstanden oder auch nicht entstanden. Das ist das, was die meisten meiner Kollegen vermutlich sagen würden. Das biologische Böse, wenn man so will, als moralische Kategorie, es existiert ja nicht in einem naturalistischen Weltbild. Da gibt es ja das Böse nicht. Es ist ja keine biologische Kategorie, es ist keine materielle Kategorie. Das ist ja eine moralische, geistige Angelegenheit, wenn wir etwas als Böse bezeichnen. Das existiert da nicht. Und so wurde das beispielsweise formuliert in Geowissen. Unsere Gegenwart ist ein Abbild der Regenwälder. Spiegeln denn nicht das Schlachten im Kosovo und in Tschetschenien das alte ökologische Prinzip von Fressen und Gefressen werden wieder? Die Vielfalt der Kreaturen, deren Lebenskraft und Schönheit sind Resultat eines Jahrmillionen Kampfes ums Überleben, bei dem wenige Gewinner über viele Verlierer triumphiert haben. Der tropische Regenwald hat keine Ideale. Er entzieht sich der Wertung von Gut und Böse. Soweit vielleicht Geo. Also Böses gibt's nicht in diesem Sinne, wie wir das Böse verstehen würden. Dann haben wir als Erklärungs-, also das Problem existiert sozusagen auch gar nicht. Was aber nur die Theorie ist. Wenn Sie sich erinnern an den Biologen, der den Blauwal beschrieben hat, wie der gefressen wurde von Orcas, was der für Begriffe verwendet hat in seiner Beschreibung. Moralische Begriffe. Ich glaube, wir können gar nicht anders. Dann theistische Evolution. Also was heißt das? Ich gehe das im Schnelldurchlauf drüber. Das Evolutionspotenzial geschaffener Elementarteilchen. Gott macht, dass die Dinge sich selber machen, sonst hat er das schon da formuliert. Gott hat der Natur die Fähigkeit mitgegeben, wie immer das im Einzelnen aussieht, sei es mal dahingestellt, dass die Dinge sich selber machen. Brauchen wir keinen Gott. Wenn es mal ein Universum, wenn es mal Naturgesetze, wenn es mal Elementarteilchen gibt, dann machen die Dinge sich selber. Da gibt es Evolutionsprozesse mit einem inhärenten Freiheitsgrad. Und die produzieren dies und die produzieren jenes und das hatte keiner geplant. Das ist einfach durch diesen evolutionären Prozess so gekommen. Da ist das biologische Böse, das Ergebnis auch einer freien Evolution latent primär. Charles Darwin hat sich auch über diese Dinge Gedanken gemacht. Ich könnte eine ganze Stunde reden darüber, wie es Charles Darwin mit seinem Glauben ging. Sein Glaube zerbrach unter anderem an der Theodizee, an den natürlichen Übel. Das ist eine lange Geschichte. Ich will nur einen aus einem Brief von ihm zitieren. Er sagt, es scheint mir zu viel Elend in der Welt zu geben. Ich kann mich nicht dazu überreden, dass ein gütiger und allmächtiger Gott mit Absicht die Schlupfwespen, die ich vorher gezeigt habe, erschaffen haben würde, mit dem ausdrücklichen Auftrag, sich im Körper lebender Raupen zu ernähren. Oder dass eine Katze mit Mäuse spielen soll. Da ich daran nicht glaube, sehe ich auch keine Notwendigkeit in dem Glauben, dass das Auge bewusst geplant war. Sehen Sie die Logik dahinter? Ich bin geneigt, dieses wunderbare Universum und insbesondere die Natur des Menschen als das Resultat vorbestimmter Gesetze aufzufassen, wobei die Einzelheiten, ob gut oder schlecht, dem Wirken dessen überlassen bleiben, was wir Zufall nennen können. Nicht, dass mich diese Einsicht im Mindesten befriedigte. Ich fühle zutiefst, dass das ganze Problem für den Intellekt des Menschen zu hoch ist. Ebenso könnte ein Hund über den Geist Newtons spekulieren. Jeder Mensch soll hoffen und glauben, was er kann. Ich habe große Sympathien für Charles Darwin, obwohl ich seine Theorie nicht teile. Intelligent Design, ja, nur vielleicht noch ein Satz dazu aus neuerer Zeit. Evolution, ein Segen für die Theologie von Christian Kummer, Professor der Naturphilosophie bei den Jesuiten in München. Warum ist es ein Segen für die Theologie? Weil in einem solchen Modell hat das Theodizee-Problem ein Stück weit relativiert. Gott hat es ja gar nicht so gewollt, wie es ja aussieht. Das ist ja einfach so entstanden durch einen freien Evolutionsprozess. Also ein Stück weit eine Hilfe. Aber die Frage ist natürlich, ob die Dinge sich wirklich selber machen können. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich will auch die Intelligent Design Lösung überspringen, die den direkten Informationsinput in den Evolutionsprozess annimmt, durch eine Intelligenz, die aber nicht definiert wird, die nicht Gott ist und wäre einfach nur eine Intelligenz. Also da ist das Böse, aber dann auch intelligenten Ursprungs. Da ist Planung dahinter, das ist primär. Man kann das kritisieren. Kritiker von intelligentem Design haben zum Beispiel dieses Plakat entworfen. Dann war Gott besoffen, als er die Welt gemacht hat. Dann haben wir den jungen Erdekreationismus. Welt ist erschaffen. Und zwar durch den biblisch bezeugten Schöpfer. Und wenn wir fragen, wer der Schöpfer ist, dann ist es Jesus Christus. Die Welt wurde durch Jesus Christus erschaffen. Ich habe ein paar Bibelstellen hier genannt. Gibt es den jungen Erdekreationismus, scheint 6 Tagen, und den alten Erdekreationismus war eine Zeit von 4,5 Milliarden Jahren. Junge Erdekreationismus, woher kommt das Böse? In Eden. In Eden gab es nach dem jungen Erdekreationismus kein Böses. Und da gab es auch nicht das Leiden und alle diese Strukturen waren da alle nicht da. Woher kommen sie? Die Antwort ist durch das Strafhandeln Gottes, durch den Fluch nach Adams Sündenfall. Also, wenn das so ist, das biologische Böse ist göttlichen Ursprungs und ist im Nachhinein entstanden durch ein Gerichtshandeln Gottes. Alte Erdekreationismus würde das anders formulieren. Also die Erde ist alt, aber die Evolution, die stattgefunden hat, lief nicht ungesteuert ab, so ähnlich wie Intelligent Design. Aber diese biologischen bösen Strukturen, wie sind sie gekommen? Ja, durch Schöpfung und letztlich durch Jesus. Jesus Christus hat die Dinge gemacht im Lauf der Erdgeschichte. Oder aber, das ist eine andere Idee, der Teufel hat diese Dinge gemacht im Lauf der Erdgeschichte. Das biologische Böse ist also entweder göttlich oder es ist dämonisch und es kam im Nachhinein zustande. Es gibt ein beeindruckendes Buch von einem Christen, der Atheist geworden ist. Und er beschreibt es in seinem Buch, das heißt Farewell to God. Und da schreibt er unter anderem, warum eigentlich hat Gott das großartiges Konstruktionswerk derartige Kreaturen hervorgebracht, solche mit Zähnen, deren Rückgrat zermalmen oder Fleisch zerreißen, mit Klauen, die reißen und zerreißen, mit Gift, um zu lähmen, mit einem Maul, das Blut saugt, mit Muskeln, um zusammenzudrücken und zu ersticken, sogar mit einem dehnbaren Kiefer, sodass die Beute als Ganzes lebend geschluckt werden kann. Wie ist es möglich, dass ein liebender und mächtiger Gott solche Horrorkreaturen schaffen kann? Man kann an solchen Fragen seinen Glauben verlieren. Tatsächlich. Wie kann man das erklären? Gehen wir mit Leibniz, der gesagt hat, na ja, Gott ist der Schöpfer und Gott hat die beste aller möglichen Welten erschaffen. Es ging nicht besser. Wenn er eine Welt haben wollte mit Lebewesen und so wie heute die Welt ist, dann musste er sie so machen, es ist die beste, die möglich war. Anders ging es nicht. Auch Gott ist beschränkt in dem, was er tun kann. Es ist eben die beste aller möglichen Welten. Oder gehen wir in die andere Richtung und sagen, das, was wir heute sehen, diese Strukturen sind dämonisch. Das ist eine satanische Perversion. Das ist Materie gewordenes Böses im pervertierenden Sinne. Oder sagen wir einfach, Gott ist halt nicht gut. Jedenfalls nicht gut in dem Sinne, wie wir gut stehen. Gott ist gut, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Ich will nicht damit aufhören. Ich will aufhören damit, dass die Welt wunderbar ist. Ich will damit aufhören, dass ich sehen kann, dass in der Herrlichkeit und in der Schönheit der Schöpfung für mich Gott sichtbar wird. In all den Geschöpfen, die geschaffen wurden, vor denen ich nach 40 Jahren Biologie, 40 Jahre biologische Forschung, ich sage immer, ich habe Dinge gesehen, die haben wir Biologen uns nicht in unseren wildesten Träumen vorgestellt, vor 30 Jahren. Ich bewundere und verehre den Schöpfer, der diese Dinge gemacht hat. Man kann es sehen. Man muss nicht Biologie dazu studieren. Man kann es sehen. Und dieses Bild zeigt es in einer besonderen Weise, Es zeigt beides. Es zeigt die Schönheit. Es zeigt die Faszination. Die geht nicht weg dadurch, dass wenn der Fuchs die Lefzen hochzieht, man die Reißzähne sehen kann. Es geht nicht weg dadurch. All das, was es Bösartigen, einem Schrecklichen, Unverständlichen in der Natur gibt, es was die Bibel als eine gefallene Schöpfung bezeichnet, kann die Tatsache der Herrlichkeit Gottes, der Schönheit der Schöpfung nicht verdicken, nicht einmal annähernd. Das ist kein Grund, wie man zum Glauben an Jesus kommen kann. Der Glaube an Christus, der Glaube an Gott, der beruht auf einem anderen Fundament. Da habe ich jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Ich rede jetzt schon 47 Minuten oder 16 Sekunden. Muss zum Ende kommen. Wir wollen also diskutieren. Ich will mit einem biblischen Impuls aufhören aus der Offenbarung des Johannes. Und dort schreibt Johannes, er sah, sieht etwas, was in der Zukunft kommen wird. Er sieht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich hörte eine große Stimme, die vom Thron her sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er, Gott, wird bei ihnen wohnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Darauf warte ich. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter, und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!